Hey Family, willkommen bei Familiengefühle, dem Podcast für ehrliche Elternschaft. Wir, Steve und Lena, sprechen heute über was Persönliches, das, was uns alle prägt, und zwar Familie. Einmal über die Ursprungsfamilie versus die, die wir selbst leben oder selbst gegründet haben. Wir reden darüber, warum Bindungen zur Ursprungsfamilie sich verändern dürfen und warum Nähe in dem Zusammenhang manchmal trägt oder manchmal auch unfassbar viel Kraft kostet. Und wir sprechen darüber, wie sich die Rolle als Familienmitglied verändert, wenn wir beginnen, unseren eigenen inneren Kreis bewusst zu wählen. Wenn du gerade selbst spürst, dass sich Familie verändert oder dass du dich veränderst, dann wird diese Folge unglaublich viel mit dir machen. Lass uns starten.
Schade, dass wir keinen Videopodcast machen.
Stimmt.
Noch nicht.
Noch nicht. Nächste Mal.
Boah, das ist ein bisschen viel Zimt.
Was hast du denn für ein Getränk?
Espresso Macchiato.
Mit Zimt?
Ja, Zimt obendrauf.
Ah.
Für die weihnachtliche Stimmung.
Oh, habt ihr Weihnachtsdeko ausgepackt?
Auf gar keinen Fall.
Wir schon.
Ihr habt einen Dachschaden. Wir haben November, Leute.
Ja, aber weißt du was, wenn du das erst kurz vor Weihnachten aufhängst, dann ist doch voll schade.
Ja, aber also zwischen Ende November und kurz vor Weihnachten ist ja noch Zeit, da ist ja noch ein Zeitraum dazwischen. Am Donnerstag geht der Weihnachtsmarkt einfach los.
Ja.
Die ticken nicht mehr ganz sauber, ey.
Es hat gestern geschneit.
Es hat gestern nicht geschneit. Das ist doch, Entschuldigung, Leute. Es ist nichts mehr zu sehen heute davon.
Das stimmt. In Winterberg schon.
Aber nicht im fucking Gütersloh.
Nee. Aber wir sind ja nicht der Nabel der Welt.
Da, wo ich bin, ist immer der Nabel der Welt.
Es ist deine Welt, aber ja nicht der Nabel der Welt.
Es gibt nur meine Welt.
Für dich, ja.
Willst du dann... Ich glaube, ich fordere dich heraus.
Okay.
Magst du über deine Familienaufstellung sprechen? Oh, scheiße, nein. Nein, das.
Doch, ich kann. Also ich mag nicht über alles sprechen. Also zumindest nicht hier im Podcast. Denn ich habe gelernt, mich abzugrenzen. ich kann aber darüber sprechen. Also erstmal kann ich erzählen, und das war auch eine Erkenntnis von mir. Ich habe Henny davon erzählt, aber auf eine kindliche Art und Weise. Sie hat gesagt, ich bin nicht da, weil ich was aufräumen muss in meinen Gefühlen. So habe ich es, glaube ich, erklärt. Aus meiner Kindheit.
Und Henny hat nicht gefragt, wieso du dafür weggehst. Das wäre als Kind meine erste Frage. Kannst du das hier machen?
Nö, hat sie nicht.
Okay.
Und dann hat sie sich gefreut, als ich abends wieder da war. Und dann habe ich sie ins Bett gebracht. Und dann habe ich gesagt, ich sage, soll ich dir von meinem Tag erzählen? Ich dachte, ja, war jetzt nicht total scharf drauf oder so. Und habe ich gesagt, ja, dass es gut war. Und dann habe ich erzählt, dass ich viel geweint habe. Aber dass es sehr wertvoll für mich war. Und habe ich gesagt, ich habe zwei Sachen gelernt. Ich habe gelernt, dass die Wut mir dient, dass es ein Werkzeug ist für mich und dass es gut ist, dass sie da ist. Und ich habe gelernt, mich abzugrenzen und klar zu kommunizieren, klar zu reden, habe ich, glaube ich, gesagt. Und dachte, ja, dann lese jetzt vor, weil wir wollten noch ein Buch lesen. Und er hat gesagt, okay. Und dann sage ich, willst du mir auch von deinem Tag erzählen? Sagt sie, ja, ich habe auch was gelernt. Dass man mit Omi und Opi vorsichtig umgehen muss.
Oh, das ist sehr geil. Sehr geil.
Und dann hat sie mir erzählt, dass sie halt wild war, also getobt haben. Und dabei hat sie Omi wie auch Opi, also nacheinander, wehgetan. Und das wollte sie nicht. Und dann sagt sie, und dann sage ich jetzt, wüsste sie jetzt, dass sie vorsichtig mit Omi und Opi umgehen. Aber sagte, aber wenn ich wild bin, dann weiß ich manchmal gar nicht, wie das geht. Oh, und es war sehr, sehr schön, das so zu hören. Und dann war ich irgendwie auch dankbar, dass ich das so in den Raum gebracht habe und ihr ein bisschen zumindest erzählen konnte. Ich glaube, es war für sie nicht wirklich greifbar, was eine Aufstellung ist oder was das eigentlich für mich, was auch okay ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich kein Geheimnis draus gemacht habe, war sehr wertvoll. Und dann noch zusätzlich, das habe ich ja gar nicht geplant, der Outcome, dass sie für sich auch ihren Tag quasi so mitgeteilt hat. Ah, ich habe auch was gelernt. Ja, das war sehr schön.
Würdest du tatsächlich in dem Stadium, und jetzt weiß ich, es gibt nur das Hier und Jetzt, aber würdest du schon von Lernen sprechen?
Von der Familienaufstellung?
Mhm. Weil du ja sagst, du hast was
Ach so.
gelernt.
Also ich habe noch nie vorher eine Familienaufstellung gemacht, daher weiß ich nicht. Und man sagt, und man ist nicht irgendwer, sondern dazu gehört ja, dass die nächsten 2 Wochen auch definitiv noch einiges passieren wird. Und ich gehe auch davon aus, dass da noch mehr Sachen bei rauskommen. Und trotzdem habe ich die 2 Sachen mir direkt so mitnehmen können, weil sie sehr wie klar visualisiert wurden und neu für mich waren, einfach auch so. Ja.
Und fühlst du dieses Wissen schon so sehr, dass du für dich weißt, dass du das in Weisheit umformen kannst?
Das wird sich zeigen.
Ich bin ganz
Es
überrascht, dass du drüber reden darfst. Ich
über
durfte
meine.
nach meiner Aufstellung 2 Wochen nicht drüber reden.
Ja, ich meine, es ist ein vertrauter Raum, die Dinge bleiben da, aber das sind ja meine Sachen, die ich mitgenommen habe. Also ich habe ja nichts.
Ich glaube, es
Nee,
geht,
ich sag, um.
ich glaube, es geht, also bei mir ging es darum, und das ergab für mich total Sinn, dass die Energie bei mir bleibt. Dass
Ah.
die Energie nicht verwässert wird mit anderen Energien, und so tatsächlich die volle Wirkung entfalten kann.
Okay, nee, das wurde zumindest nicht so thematisiert. Und ne, es gibt ja auch verschiedene
Es gibt ja gute
Aufstellungen.
und schlechte Familienausstellungen.
Das habe ich nicht gesagt.
Okay.
Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt tatsächlich, dass es eine Auswirkung hat auf mein Dasein als Mutter in einer positiven Art und Weise. Und das war auch definitiv eine Motivation für mich.
Glaubst du, dass das differenziert werden kann? Also, dass irgendwelche Dinge in deinem Leben Auswirkungen auf bestimmte Rollen, Rollen, die du einnimmst, haben, aber auf gewisse nicht?
Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich deswegen sagen kann, dass auf andere Sachen es keine Auswirkung hat. Aber
Aber weil du jetzt explizit gesagt hast, das hat Auswirkungen auf dich, als Mutter. Und ich mir so dachte, hey, hat nicht alles Auswirkungen auf dich als Mutter?
doch am Ende ja schon wahrscheinlich. Aber das war was mich motiviert hat, da. Ich glaube, also das hat mich motiviert, mehr Klarheit zu meiner Ursprungsfamilie zu oder eine neue Denkweise dazu zu haben, um halt das jetzt nicht mehr als Ballast so zu empfinden. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich glaube, dass wenn ich selber aufgeräumter bin, ich ja auch und natürlich wahrscheinlich auch als Freundin, als Partnerin, als Mutter, als Podcasterin, keine Ahnung, auf jeden Fall am Ende vielleicht fester stehe. Ich weiß nicht, wie man das da sagen kann. Aber mich, ja, ein besseres Gefühl, also die bessere Version von mir sein kann, grundsätzlich vielleicht.
Ich frage dich heute aus, du bist heute Gast in
Ich
meinem
merke
Podcast.
schon.
Seit wann differenzierst du zwischen Familien? Also du hast gerade Ursprungsfamilie gesagt. Und ich glaube, du hast es nicht zum, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, du hast es nicht zum ersten Mal gesagt. Und das ist ja schon eine Differenzierung. Und jetzt gar nicht bewertend. Also ich bewerte das nicht, mir nur aufgefallen und mich interessiert das. Ob du das bewusst machst.
Ja, wenn ich jetzt von meiner Familie spreche, dann spreche ich ja von meiner Frau und meiner Tochter. Und wenn ich aber ja von, also wenn ich von meinen Eltern spreche, ist es ja auch meine Familie, aber es ist halt meine Ursprungsfamilie. Also komme ich halt her.
Ja, voll logisch. Also nur, ich glaube, nicht alle machen das. Oder ich glaube, nicht viele machen das.
Okay. Habe ich noch nie so drauf geachtet. Ich wusste aber auch nicht, dass ich. Ich dachte, das sagt. Also, das war eine beschreibend gemeint.
Wie gesagt, ich hab da keine Bewertung drauf. Ich glaube, ich sage Herkunftsfamilie.
Ah, okay. Macht ja auch Sinn.
Ich frage, weil ich weiß, dass das bei mir, das klingt jetzt vielleicht so groß, aber ein Prozess war, zu differenzieren. Und der fing natürlich, ich weiß gar nicht, ob der anfing mit Joris Geburt. Ich glaube, der fing schon vorher an. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Habe ich jetzt auch nicht in meinen Unterlagen irgendwie datiert aufgeschrieben. Und ich weiß, dass das nicht so einfach mir fiel, das zu sehen, dass das ja ein Unterschied ist. Also dass das ja, weiß ich gar nicht, kann ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Aber ich erinnere mich nur daran, dass das bei mir nicht so war, dass ich das mal benutzt habe, sondern mir da vorher Gedanken drüber gemacht habe, weil ich das bei irgendjemandem wohl wahrgenommen habe. Und dann auch in das Gespräch gegangen bin mit der Person, bei der ich das wahrgenommen habe. Und dann das für mich total sinnig war. So, ja, das eine ist ja Herkunftsfamilie und das andere ist ja irgendwie, sucht man sich dann selber aus. Und jetzt sucht man sich seine Herkunftsfamilie auch selber aus, auf spiritueller Ebene.
Ja. Aber ich mag auch den Spruch, naja, seine Eltern sucht man sich halt nicht aus, genauso wenig wie seine Geschwister. Also, und wie du sagst, auf spiritueller Ebene, ja, aber letztendlich nicht so wie seine Partnerin halt.
Also ich kenne diesen Spruch natürlich, aber bei uns in der Familie gab es den nicht. Also bei uns in der Familie war schon immer so, du suchst dir deine Eltern aus.
Okay.
Das hat meine Mama schon uns sehr früh mitgegeben. Deswegen war das was ich auch sehr früh logischerweise einfach geglaubt und übernommen habe. Und immer mal wieder überprüft habe auch. Also irgendwann gab es da eine Phase, wo ich dachte, ja, das ist doch Quatsch. Also jetzt könnte ich mir meine Eltern aussuchen. Und mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher oder glaube ich wieder, natürlich suchst du dir deine Eltern aus. Natürlich suchst du dir die Familie aus, in die du kommst. Jetzt auch im Hinblick auf Joris. Natürlich hat es einen Grund, warum Joris bei uns ist. Und jetzt nicht bei Emma und Harald. Grüße an Emma und Harald.
Aber hast du das Gefühl, dass du deine jetzige Familie, also nicht deine Herkunftsfamilie, sondern deine jetzige Familie erst als Familie betrachtest, seitdem Joris da ist?
Ja.
Verrückt eigentlich.
Ja, vorher war das ja nur.
Wir
haben nur gebumst. Also Sonja und ich waren ja. Wir waren ja 5 Monate zusammen. 2.5. war der Schwangerschaftstest. Wir haben uns das erste Mal persönlich gesehen, 31.12. Und ein Jahr später, 31.12., hatten wir Wehen und so. Also es ging alles sehr schnell. Und die Verbindung zu Sonja war von Anfang an übelst tief. Aber ich hätte jetzt nicht mit so Begriffen wie Familie um mich geschmissen. Und wahrscheinlich auch noch nicht im Prozess. Naja, wahrscheinlich irgendwann im Prozess der Schwangerschaft hat sich das dann, kam dann so dieses Gefühl oder dieses Bewusstsein. Aber seit Joris da ist, ist das schon sehr, sehr stark. Also habe ich mich dann auch schon nochmal intensiver damit auseinandergesetzt, dass das ja meine Familie ist. Und ich glaube, dass es bei mir viel damit zu tun hat, dass ich Struggle damit hatte, dass ich mit Menschen aus meiner Familie nicht mehr so eng und close bin, wie ich das eigentlich immer war. Und das für mich schon ein Prozess war, das zu akzeptieren, das auch nicht als negativ zu empfinden und mich trotzdem auf das Positive zu fokussieren. Und das ist bis heute so. Das Positive ist, dass, also egal was ist bei meiner Herkunftsfamilie, dieses Band ist so eng, dass es niemals weg ist. Also das habe ich jetzt auch schon häufig erfahren, dass egal was ist und egal wie sich's gerade anfühlt, dass, man sagt so schön, wenn es hart auf hart kommt, dann spielt das alles keine Rolle. Das habe ich schon so oft erfahren, dass das einfach so ein schönes, urvertrauliches Gefühl ist. Und gleichzeitig, naja, bewegt sich natürlich jeder weiter. Jeder verändert sich. Und ich war schon sehr, sehr eng mit meiner Familie, mit meinen Brüdern, dass mir das schon sehr schwer gefallen ist, zu akzeptieren, dass man jetzt gewisse Wege nicht mehr gemeinsam geht, dass man viele Ansichten nicht teilt, dass wahrscheinlich auch viel Verurteilung stattfindet, auf welcher Seite auch immer, für die Wege, die der jeweils andere geht. Und ja, das war dann irgendwie so der Prozess, wo ich mich da intensiver mit auseinandergesetzt habe. Und der ist, glaube ich, auch nie vorbei. Der ist aktuell auch ziemlich präsent, immer mal wieder zwischen Sonja und mir. Und ich bin aber okay. Also ich habe witzigerweise gerade Instagram geöffnet und einer der letzten Kommentare, die ich auf ein Reel von mir bekommen habe, war, Blut ist immer dicker als Wasser. Und da denke ich mir, nee, nee, Entschuldigung, aber das, also nein. Das spielt ja darauf ab, so Familie immer first. Und jetzt, da finde ich es nochmal wichtig zu differenzieren, so meine Familie immer als erstes. Prinzipiell schon, weil ich bin ja auch Teil der Familie und dann kann ich das schon sehr klar unterschreiben. Aber Herkunftsfamilie immer als erstes und immer wichtiger und immer dicker als Wasser. Und das ist, wie gesagt, auch ein sehr präsenter Prozess gerade, dass ich da auch ganz klar sagen darf, nee, nee, sorry. Also da gibt es gerade ein sehr aktuelles Beispiel, wo wir einen fiktiven Fall aufgemacht haben, Sonja und ich, und wo ich gemeint habe, wenn die Person sich bei mir meldet, weil da gerade was ist, und sagt, sie braucht mich, dann bin ich der Erste, der das organisiert und dahin fährt und da ist und alles stehen und liegen lässt. Aber nicht ohne vorher zu sagen, was dann gerade da ist. Also nicht ohne vorher meine Wahrheit zu sprechen. Und ja, es wäre jetzt zu, nicht zu persönlich, aber dann ich, die Person, die, wenn die es hört, fühlt sie sich eher angesprochen, aber ich will nicht, dass noch mehr sich angesprochen fühlen. Also da sind gerade Gefühle auf meiner Seite und die würde ich auf jeden Fall aussprechen. Und die spreche ich jetzt nicht aus, weil ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, Kontakt in diese Richtung aufzunehmen.
Aber wenn der Kontakt von der anderen Seite kommt, wärst du da inklusive deiner ganzen Gefühle, die einfach auch da sind.
Also, und das ist das Schöne, dass ich weiß, dass dieses Band so eng ist, dass diese Verbindung so eng ist. Und das heißt gar nicht, dass ich weiß, dass ich mich immer auf die verlassen kann. Soweit würde ich gar nicht gehen. Die Frage stelle ich mir vielleicht auch gerade zum ersten Mal. Und die spontane Antwort ist, glaube ich nicht. Aber ich bin damit völlig fein. Aber so, wenn meine Herkunftsfamilie mich braucht, natürlich ist nun mal der Kontext wichtig, aber dann lasse ich schon alles und stehen, aber ich vergesse nicht, was auf meiner Seite da ist und bringe diese Dinge trotzdem zum Ausdruck.
Ja, ich finde es super spannend. Ich finde, das ist auch was man immer wieder reflektiert, und ich glaube, dass es auch immer wieder relevant ist, in welcher Situation du mit deiner eigenen Familie auch ein Stück weit bist.
Das ist für mich gerade nicht greifbar. Kannst du das greifbar
machen? Ja, ich habe gerade überlegt, wie das ist, wenn du, also du hast jetzt eine, also du hast deine eigene Familie und ich habe auch meine eigene Familie, und das ist, wenn ich jetzt so von mir spreche, so mein Safe Space auch, das ist alles, da fühle ich mich, und ich würde auch unterschreiben, dass ich für meine Ursprungsfamilie oder Herkunftsfamilie, das ist jetzt für mich das Gleiche, auch immer da bin, dass sie wissen, sie können, egal was ist, immer bei mir an der Tür klopfen. Und egal, was ich ihnen gegenüber fühle, dass diese Tür auch immer aufgemacht wird, weil ich auch weiß, dass wir das alles da sein darf, also verschiedene Perspektiven, Wut, Gefühle, und trotzdem sind das Menschen, und es gibt nicht viele davon, die mich ja von klein auf begleitet haben und die ich von klein auf begleitet haben, und ich finde, das ist schon was Wertvolles auch. Aber ich weiß und ich glaube, dass ich definitiv mich anders positionieren würde, wenn ich nicht meine eigene Familie hätte. Und ich meine nicht, dass ich dann nicht für meine Ursprungsfamilie da wäre, das auf jeden Fall. Aber vielleicht wäre der Kontakt intensiver, anders. Ich weiß nicht, ich wäre selber würde mehr noch, also ich fühle mich schon gesettelter durch meine Familie. Und wenn ich das nicht bin, würde ich vielleicht noch mehr um meine Ursprungsfamilie so drumherum kreisen oder so oder immer mal wieder da sein. Also ich habe das Gefühl, dass das schon so ein nächster Hafen auch ist. So, also wenn er das jetzt so verbildlicht.
Ja, voll schön.
Ja.
Gibt's.
Und, aber ich hatte noch eine Sache, weil du sagtest, dass du meinst, du weißt nicht oder du willst damit nicht sagen, dass du dich auf sie verlassen kannst. Und mein Impuls war, ist es, also geht es denn darum?
Nee, gar nicht. Also es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich mich auf meine Ursprungsfamilie oder meine Herkunftsfamilie verlassen kann. Das war nur so, weil ich den Raum gerade aufmachte für, natürlich können die sich auf mich verlassen. Und das würde ich nicht 100% unterschreiben, weil der Kontext schon wichtig ist. Also wenn jetzt so, weiß ich nicht, wir ziehen am Wochenende um, kannst du uns helfen? Ja, nee. Also weiß ich nicht. Da würde ich jetzt auch nicht 600 Kilometer zwingend viel fahren. Ich weiß noch nicht mal, ob es 600 sind. Und in dem Zusammenhang habe ich gerade gemerkt, ist das andersrum auch so? Und dann glaube ich, ist es andersrum genauso wie bei mir. Also so, es kommt schon auf den Kontext an. Wenn es jetzt so, wenn es was Wichtiges ist, ich glaube, wenn ich im Sterben liege, dann kann ich mich schon auf die verlassen. Auch wenn ich mir gleichzeitig die Frage stelle, naja, dann bräuchte ich die jetzt auch nicht mehr.
Dein Bruder auch nicht mehr kommen.
Also nicht in dem Sinne, sondern so, da können wir ja auch nicht helfen. Und aber ich glaube schon, dass das da ist. Und gleichzeitig hast du recht, das spielt gar keine Rolle. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass es okay ist, dass es so ist. Also so, ich bin extrem close mit meinen Brüdern. Also ich liebe meine Brüder. Ich würde mein Leben geben für meine Brüder. Und gleichzeitig sind wir in voll unterschiedlichen Sphären unterwegs. Was ja allein schon wegen der Entfernung natürlich irgendwie logisch ist. Die wohnen alle gefühlt im Umkreis von, ja, lass es 45 Minuten sein. Und da wohne ich ja schon seit mehr als, weiß ich nicht, 15 Jahren nicht mehr. Also deswegen war das bei mir schon immer irgendwie speziell oder anders. Und das war dann auch irgendwann schwer zu akzeptieren, so zu merken, ah, die finden ja gar nicht mehr alles geil, was ich mache. Und da kommt ja dann auch schon Widerstand und oh, dann ist das nicht mehr so eng, wie es früher war. Und dann ist plötzlich die Beziehung zu dem einen Bruder enger als die zu dem anderen. Und also das ist immer mal wieder ein Prozess gewesen. Und gleichzeitig bin ich mittlerweile voll fein, weil ich weiß, naja, wenn wir uns sehen, dann ist es immer cool. Also, dann ist es irgendwie immer cool.
Hast du das auch zu Cousins, Cousinen?
Gar nicht, null.
Okay. Also null. Das bezieht sich auf deine.
Das bezieht sich nur auf
deine Geschwister.
Genau, nur der enge Kreis.
Okay.
Also, und das ist auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Das ist eine bewusste Entscheidung. So, einer meiner beiden Brüder, also ich habe zwei Brüder, der eine ist 10 Jahre älter, der andere ist 5 Jahre jünger, so Pi mal Daumen. Und ich weiß es natürlich, aber es spielt ja keine Rolle.
Ihr seid auch weit auseinander.
Ja.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Meine Eltern sind ja allein 15 Jahre auseinander gewesen. Ja. Und einer der Brüder ist, dem ist es extrem wichtig, so alle in der Familie irgendwie zumindest Kontakt zu halten. Und ich war schon immer so, dass ich wir haben eine große Familie. Also das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich das so sage, weil für mich fühlte sich das nie so an.
Was ist große Familie? Also kannst du so über den Daumen eine Personenzahl reinschmeißen?
Mein Papa hat, und da leben jetzt natürlich viele nicht mehr, ich glaube, mein Papa, die waren 5 Geschwister, 5 oder 4. Meine Mama, die waren 3. Also meine Mama, die waren eigentlich 2, aber da gibt es noch eine andere Schwester, die irgendwann dazugekommen ist. Dann habe ich, also ich habe 2 Cousins auf jeden Fall, von denen ich weiß. Kurze Pause. Was geht dir gerade durch den Kopf? Gibt's etwas, das du anders siehst oder uns fragen möchtest? Schreib uns einfach auf Instagram. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir lesen jede Nachricht persönlich. Trau dich ruhig. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, also für mich fühlt sich das schon groß an in der Relation, dass sich das für mich eben nie groß angefühlt hat. Mhm. Und dann habe ich mich von manchen bewusst einfach abgewendet, weil ich irgendwann gemerkt habe, so, ja, er bringt mir ja gar nichts. Also so, meine Oma beispielsweise, mütterlicherseits, zu der hatte ich ein sehr enges Verhältnis als Kind. Ich war immer mal wieder bei der übers Wochenende. Mein Opa ich glaube, ich habe den kennengelernt, aber nicht in meiner Erinnerung. Der ist also sehr früh in meinem Leben gestorben. Meine Oma hatte einen Freund, ich war oft bei denen übers Wochenende. Es war sehr close, als ich nicht mehr da gewohnt habe, habe ich die auch immer mal wieder besucht. Aber ich war schon, boah, ich will jetzt, das ist keine Opferrolle, aber ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Schon immer der, der ausgeschert ist, schon immer der, wegen dem viele Kämpfe stattgefunden haben von meinen Eltern mit der Verwandtschaft und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, nee, also so wie meine Oma mit mir ist, nee, da habe ich, will ich nicht. Also das bringt mir nichts. Dann, ich war auch nicht auf der Beerdigung, so die ist jetzt, das ist noch nicht so lange her. Also ich habe auf jeden Fall schon in Gütersloh gewohnt. Das muss irgendwie in den letzten 2,5 Jahren gewesen sein. Ist meine Oma gestorben. Und to be honest, das hat nichts mit mir gemacht. Also so natürlich, das hat dahingehend was mit mir gemacht, dass ich mit meiner Mama dann telefoniert habe. Und das hat mich berührt. Aber es war keine Frage, ob ich auf die Beerdigung gehe. Also es war für
Das
mich, was soll ich
war die
denn?
Mutter deiner Mama, ne?
Genau,
Okay,
genau.
das hat,
Und
also das heißt, es hat was mit deiner Mama gemacht und
ja,
du hast mit.
nicht so groß wie normalerweise, weil meine Mama sich da auch abgewendet hat. Aber für mich war das so, ja, so. Und deswegen ist eigentlich nur der für mich nur der Inner Circle. So, und da gehören natürlich meine Nichte dazu, mein Neffe, Schwägerin und so Sachen, die gehören da natürlich zu. Aber alle anderen, also interessiert mich auch gar nicht. Und gleichzeitig ist die Tür natürlich offen. Also so, ich weiß gar nicht, wer von denen alles noch lebt, wenn die sich melden sollten. Ich bin, weiß ich nicht, ich bin der wahrscheinlich wenig nachtragendste Mensch, den ich kenne. Und gleichzeitig bin ich schon konsequent. Also was ich damit meine, ist, du kannst schon Scheiße bauen, dich entschuldigen und für mich ist das fein. So, alles cool. Ich vergebe dir, aber ich muss trotzdem nicht mehr mit dir irgendwas zu tun haben. Und es ist jetzt
Ja.
nicht, dass da was vorgefallen ist, sondern einfach nur so, die Tür ist auf. So, ich würde niemandem nicht Hallo sagen. So, aber ich würde mich mittlerweile schon klar abgrenzen, wen ich in mein Feld lasse und wen nicht.
Ja. Ich glaube, dass das wertvoll ist, dass für sich so, dass man davon weggeht, ja, nur weil es Familie ist, muss das so sein oder so. Also, dass das nicht. Sich die Freiheit rauszunehmen, das selber zu entscheiden. Und deswegen muss ja der andere nicht schlecht, doof oder es passt dann einfach nicht. Also das ist ja einfach eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das ist wertvoll, sich das rauszunehmen. Desto größer die Familie, desto wertvoller vielleicht auch.
Ja, ich finde
Ja.
diese Aussage, Blut ist dicker als Wasser, ich würde die schon sehr kritisch be beäugen. Also weil, das ist ein fiktives Beispiel, aber wenn Eltern ihre Kinder missbrauchen, so, und du wächst mit diesem Glauben auf, dass Blut dicker ist als Wasser, holy fuck. Also das ist ja eh schon eine so krasse Situation. Und wenn dir dann auch noch alle erzählen, ja, aber sind deine Eltern, und boah, also das finde ich schon sehr, sehr kritisch. Ich finde, du darfst schon als Kind oder whatever auch sagen, so, ja, ihr seid meine Eltern, ich bin euch schon dankbar, aber die Tür ist zu. So, das, also no
Ich
way.
glaube, dass da viel Stärke zugehört, diesen Schritt zu gehen, weil du einfach, wie du sagst, weil ich glaube, da immer eine Verbindung hast in irgendeiner Form und deswegen musst du ja nicht gehalten werden. Aber ja,
Und ich
das
glaube,
schon.
es ist wichtig, und das habe ich irgendwann für mich verstanden, so, meine Eltern haben nicht alles richtig gemacht. Also meine Eltern haben Dinge gemacht, die ich als Erwachsener nicht verurteile, aber auf die ich anders gucke, die auch was mit mir machen, jetzt wo ich selber Papa bin. Und gleichzeitig wusste ich irgendwie schon immer, die haben das nicht böse gemeint. Also die haben das nicht gemacht, um mir irgendwie eins auszuwischen, sondern die wussten es auch nicht besser. Und damit meine ich nicht, dass es ein besser und schlechter gibt, sondern die haben mir Bestmögliches gegeben. In allen Punkten immer, die Intention ist immer gut, bei allen Menschen. Und da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber davon bin ich überzeugt, dass jeder Mensch das, was er gerade macht, aus dem bestmöglichen Wissen, aus dem bestmöglichen Nervensystem heraus macht. Und die Intention immer auf irgendeine Art und Weise positiv ist. Und ich finde,
Ja.
das ist schon wichtig zu wissen. So, und dann kannst du trotzdem sagen, stopp. Weil am Ende ist, so, da haben wir ja schon drüber gesprochen, glaube ich, du vergibst den Menschen ja nicht wegen den Menschen, sondern für dich selber. Also du musst vergeben, denn sonst findet dieser Krieg in dir statt. So, wenn dir einer was antut und du vergibst dem nicht, dann denkt der gar nicht mehr dran, aber du trägst diesen Groll die ganze Zeit in dir. Das macht ja eventuell gar nichts mehr mit dem anderen Menschen, aber du läufst die ganze Zeit mit diesem Groll rum, weil ich will dem aber nicht vergeben. Und das heißt nicht, Dinge gut zu finden, aber vergeben ist schon wichtig. Für dich selber. Frieden schließen. Und das heißt trotzdem, dass du sagen kannst, ja, aber es war schon scheiße. Ja, das ist ja voll okay.
Ja, und einfach aber nicht mehr immer darauf rumzureiten, weil dann kannst du auch das stehen lassen und weiterziehen. Ich glaube, also ich würde jetzt mal vermuten, dass es kaum ein Kind gibt, was auf seine Kindheit zurückblickt und sagt, meine Eltern, die haben nichts gemacht, was ich kacke finde. Und also ich glaube, dass das, weil es einfach auch unterschiedliche Perspektiven gibt, gerade finde ich, wenn man selber Eltern wird, dass man auch wieder neu, also dann kann man sich noch viel mehr in die Rolle hineinversetzen.
Ja.
Und ich bin aber ganz, ganz bei dir, dass ich immer glaube, und das war tatsächlich sehr spannend, weil ich als Erzieherin ja auch viel mit Eltern zu tun hatte und selber aber nicht Elternteil war. Auch da immer die Perspektive zu haben, dass die Eltern immer das in ihrem Ermessen bestmögliche, mit Liebe gefüllte getan haben, was sie konnten. Und auch Eltern gehen ja durch herausfordernde Zeiten oder was auch immer denen alles begegnet oder haben aus ihrer Kindheit Ballast mitgenommen. Das ist nicht, also genau, das ist nicht zu bewerten. Das ist einfach, dass man darauf vertrauen kann, dass das, dass sie das Bestmögliche in ihrem Maße machen, ja.
Ja, ist so wichtig. So,
Ich
ich glaube, eine Sache noch.
Ja.
So jeder Elternteil kennt das, dass du unfair deinem Kind gegenüber bist. Also ich glaube, jeder, wenn irgendeiner sagt, war ich noch nie, dann melde dich bei mir, dann müssen wir irgendwie enger miteinander sein, weil ich rausfinden muss, wie du der perfekte Elternteil bist. Und das wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja nicht unfair mit unseren Kindern sein. Also kein Elternteil will ja unfair mit seinem Kind sein und trotzdem sind wir das. Und das zeigt ja so, wie viel unbewusst abläuft und wie viel dann doch aus der Kindheit kommt oder von woher auch immer. Und das geht unseren Eltern ja auch so. Also unsere Eltern hatten ja auch Eltern. Und unsere Eltern, also meine Eltern, so mein Papa ist 41 geboren. Also ich war da nicht dabei, aber ich glaube, das war eine ganz, ganz andere Situation. Da war Krieg, da war andere Erziehungsmethoden. Das heißt, die haben ja auch Dinge von ihren Eltern mitbekommen, die wiederum Dinge von ihren Eltern mitbekommen haben. Dieser Kreislauf ist sehr ewig. Und ich glaube, so als Elternteil schafft dieses Wissen so ein bisschen Entspannung. Also im Sinne von, naja, also guck mal, ich bin auch nicht der fairste Papa, die fairste Mama. Also meine Eltern haben auch nicht alles richtig gemacht. Ja, aber haben die nicht absichtlich gemacht.
Ja, es gibt Spielraum. Ich habe noch eine Frage, also einen Gedankengang, weil.
Ja, ich habe auch noch eine Frage, also hau ruhig raus.
Ja?
Ich lass dich auch noch nicht los hier.
Und zwar habe ich überlegt, deine Familie oder deine Herkunftsfamilie wohnt ja nicht in der Gegend, aber Sonjas Herkunftsfamilie wohnt ja hier in der Gegend. Würdest du das tauschen? Und nicht tauschen, weil du Sonjas Herkunftsfamilie nicht hier haben wollen würdest, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du willst, dass quasi deine Familie, weil du sagtest, du bist ja auch schon länger nicht mehr im näheren Umkreis, ist das eine bewusste Entscheidung gewesen oder ist das was, wo du denkst, ach, jetzt, wo du selber Papa bist, manchmal wäre es auch ganz cool, irgendwie näher dran zu sein?
Also es war eine bewusste Entscheidung, wegzuziehen aus meiner Heimat. Das war, weiß ich gar nicht, 19, 20, das war auch der größte Schritt, den ich in meinem Leben zu dem Zeitpunkt jemals gemacht habe, weil ich bis dahin dachte, ich ziehe nie weg von meiner Familie. Boah, das ist eine richtig gute Frage, vor allem, weil Sonjas Herkunftsfamilie teilweise auch auf jeden Fall hört.
Genau, und es sollte
Ich
nicht
weiß,
gegen
ich
sie
weiß.
spielen. Es ging eher darum, ob du schon mal überlegt hast, wie es wäre, wenn deine Familie jetzt quasi. Oder du kannst ja sagen, du musst gar nicht tauschen. Wie wär's? Was könntest du dir vorstellen, deine Familie nach Gütersloh zu holen? Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Aber es ist ja wie so oft so, jede Seite hat zwei jede Medaille hat zwei Seiten.
Ja.
Und natürlich hatte ich häufiger in meinem Leben, seit ich nicht mehr da wohne, den Gedanken so, es wäre schon nice. Es wird schon Dinge einfacher machen. Ich erinnere mich immer so an Weihnachtszeit, bevor ich eine eigene Familie hatte. Das war immer die stressigste Zeit des ganzen Jahres für mich, weil nach Weihnachten kommt noch Silvester und dann war ich teilweise aber vergeben in den Orten, wo ich gewohnt habe. Und dann war das immer so ein Hin- und Hergerissen sein. Oh, ich fahre da runter, ich fahre da wieder hoch. Also ich bin, weiß ich nicht, wie viele Kilometer immer um die Silvesterzeit gefahren. Und jetzt, wo Joris da ist, würde ich mir das schon manchmal wünschen. Und gar nicht mal nur auf Joris bezogen. Also ich mag den Kontakt zu meinen Brüdern total. Ich mag unser Verhältnis total. Ich mag, wie humorvoll wir sind. Ich hätte Bock, jeden Sonntag mit denen Fußball zu gucken, irgendwelche Fußballplätze abzuklappern. Also ja, ich würde mir das schon manchmal wünschen, dass das nice wäre. Und sehe aber auch, dass es eben nicht so ist und dass es auch okay ist, dass es nicht so ist, dass es ja meins ist. Also Joris trägt es ja nicht in sich, weil der kennt es ja nicht.
Aber er würde dann damit, also, und ich will da nicht für plädieren, frag nur eher nach dem Gefühl, er würde ja dann damit aufwachsen, wenn du über die Fußballplätze ziehst, Fußball guckst. Das sind ja
Ja.
Sachen, die ihn dann umgeben würden.
Also ja, ich würde mir das schon wünschen, aber wir waren noch nicht einmal da, seit Joris da ist, was auch Gründe hat. Und die Gründe haben jetzt weniger mit den Menschen da zu tun, sondern das erste Jahr, würde ich sagen, war das sehr aufwendig oder hat sich das sehr aufwendig angefühlt. Und jetzt sind wir im ersten Jahr schon nach Mallorca geflogen. Das widerspricht dem vielleicht. Also ja, I don't know. Und gleichzeitig schwingt immer mit, dass mein Papa nicht mehr da ist. Also das schwingt da immer irgendwie mit. Und da könnte jetzt die Herkunftsfamilie hier wohnen, dann kommt trotzdem irgendwann der Punkt, wo ich Joris erklären muss, das klingt jetzt auch so hart, dass er halt seinen Opa niemals kennenlernen wird. Also so den coolen Opa, das ist gelogen. Also ja, um auf deine Frage zu antworten, ich würde mir das schon manchmal wünschen, aber es ist jetzt nicht so ein durchgehendes Gefühl, dass ich da irgendwie traurig bin. Es gibt einfach manchmal Situationen, da fände ich es cool, wenn die näher dran wären, und dann gibt es einige in der Familie, die einiges unternehmen, um immer mal wieder hierher zu kommen. Und das finde ich dann voll schön. So, mein kleiner Bruder hat jetzt erst geschrieben, irgendwie wegen Fußballkarten im März, weil da spielt Dortmund 2 hier in Gütersloh und das könnte man ja verbinden und so. Also ich finde das schon cool, so wie es ist. Und trotz der Entfernung finde ich, dass es extrem close ist dafür, dass wir entfernungstechnisch so weit weg sind, und auch so von der Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir Dinge sehen, würde ich auch schon sagen, sind wir mittlerweile sehr weit auseinander. Ja. Punkt. Und
Danke dir.
du hast über Wut gesprochen.
Ja.
Bezieht sich das nur auf deine Wut, dieses mächtige Werkzeug?
Oh, das weiß ich auch noch gar nicht. Aber es fühlt sich für mich erstmal gut an, dass ich das Gefühl habe, es ist ein Werkzeug. Also ich bin
Ja.
erstmal ja nicht mehr dagegen, das ist ja schon mal, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und weißt, mein Glaubenssatz, den ich neu geschrieben habe, Wut hilft zur Klarheit.
Ja, auch wieder zwei Seiten. Also ich glaube, in der Wut, boah, wird schon schwer. Aber an sich bin ich schon bei. Aber Ich finde, alles hilft für Klarheit. Also ich finde, Unklarheit ist Klarheit.
Ja, es ging ja jetzt erstmal nur um
Nein,
die Wut.
Entschuldigung. Entschuldigung, ich ruder zurück. Tut mir leid, Lena. Ich glaube, ich habe dich noch nie Lena genannt im Podcast.
Nein.
Was ist denn jetzt? Wir müssen hier mit Erkenntnissen arbeiten.
Ja, also ich
Ich habe
überlege
eine
gerade, ob wir
Erkenntnis der
schon durch
Woche.
sind mit dem Familienthema.
Ach, also ich habe überhaupt keinen Bock mehr, noch weiter über meine Familie zu sprechen, ey.
Ja, du hattest noch eine Frage, hattest du gesagt.
Hä, das war das Wutding. Das war
Ach
das Wutding.
so. Ja,
Was war denn deine andere Erkenntnis? Das eine war Wut und das andere war Abgrenzen. Ja, das glaube ich dir erst, wenn ich es erlebe.
Okay.
Das ist für mich den Mund ganz schön vollgenommen. Erkenntnis der Woche. Ein Gedanke, der bei uns diese Woche wirklich etwas verändert hat. Ich teile meine Erkenntnis.
Erzähl.
Und die habe ich nicht persönlich gemacht, aber die finde ich so spannend. Ich habe von irgendeinem, wahrscheinlich ist es ein indigenes Volk, und jetzt frag mich bitte nicht, was indigene Völker sind. Das klingt einfach total intelligent. Gelesen, die. Ist das überhaupt ein indigenes Volk oder war es Skandinavien? Nee, ich glaube, es war ein indigenes Volk. Die wurden untersucht, erforscht und es wurde festgestellt, dass es bei denen so Sachen wie Depressionen und so nicht gibt. Also das ist alles, was so in die Richtung von Depressionen geht, das gibt es bei denen nicht. Und dann haben sich Menschen bei denen eingenistet, haben deren Leben so begleitet, um so zu gucken, okay, was machen die denn anders als andere? Und dann haben die eine Sache, das ist zumindest die Sache, die ich dann gelesen habe, herausgefunden, beziehungsweise finden die spannend, dass die ihre Kinder so erziehen, dass die, bevor die Kinder ins Bett gehen abends, und das finde ich so krass, weil das so gegen all das ist, was hier in der westlichen Welt, glaube ich, gelebt wird, dass bevor die Kinder ins Bett gehen, sprechen die Eltern ganz bewusst mit den Kindern über ihre größten Ängste. Das heißt, die Kinder teilen, bevor die ins Bett gehen, ihre größten Ängste mit ihren Eltern und dann reden die darüber. Und dann gehen die ins Bett und schlafen.
Okay.
Da dachte ich so, hä? Was? Also es wird ja keiner in der westlichen Welt unterschreiben. Und dann habe ich so ein bisschen reingefühlt und hab so ein bisschen auch nachgeforscht und habe so ein bisschen gelesen. Und dann finde ich den Ansatz ganz spannend, dass die einfach, die gehen leer ins Bett. Also das sorgt dafür, aus der Sicht dieser Menschen, dass in dem heiligen Reich der Träume keine Ängste sind. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube wirklich, dass Schlaf was total Wichtiges ist, weil wenn wir das richtig, es gibt kein richtig und falsch, aber wenn wir das richtig machen, ist unser Unterbewusstsein ja total aktiv im Schlaf. Und das erschließt sich für mich am logischsten, wenn wir im Schlaf mit unserem Unterbewusstsein arbeiten, weil ich glaube, tagsüber ist das enorm schwierig, mit unserem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und wenn da dann keine Angst mehr ist, weil wir das vorher alles weggewischt und alles zum Ausdruck gebracht haben und alles rausgehauen haben, dann kann das nachts nicht wirken. Und das fand ich total so, dass ich zu Sonja meinte, jetzt will ich noch mehr, dass er anfängt zu sprechen. Weil jetzt können wir das gerade noch nicht umsetzen, aber da waren wir beide so, das fühlt sich ja richtig cool an. Also let's try it. Und natürlich auch so ein bisschen mit Angst behaftet, weil, naja, so wurde ich ja nicht aufgezogen. Also das ist ja nicht das, was ich bisher geglaubt habe, aber das ist ja das Geile am Leben. Das unterstreicht ja meine Buffet-Theorie, dass das Leben ein Buffet ist, wo du alles auf den Tisch packen kannst und dann kannst du dir einfach rausnehmen, was sich für dich gut anfühlt. So,
Und kannst probieren, ne?
und das zu glauben, das fühlt sich für mich total gut an. Und das finde ich, das ist mir diese Woche untergekommen, was ich so krass finde, weil das so gegen das ist, was ich bisher gedacht habe.
Ja, ich muss es gerade noch verdauen. Irgendwie finde ich es spannend. Ich finde es inspirierend. Und das war's. Ich weiß gar nicht, ob du mehr wissen willst.
Ich wollte gar nichts von dir wissen, ich wollte einfach nur teilen und war aber gleichzeitig total offen, wenn da was von dir kommt. Aber ich habe da jetzt auch nicht mehr, ich habe es noch nicht probiert, weil Joris kann ja nicht sprechen. Aber ich
Glaubst du,
habe.
dass du warten müsstest, bis Joris sprechen muss? Bis Joris sprechen kann? Oder meinst du, du kannst ihm das vorher schon vorleben? Willst du das für dich und Sonja nicht ausprobieren?
Nein, also auf gar keinen Fall.
Das macht total Sinn für mich, wenn ihr als Erwachsene das nicht auf gar keinen Fall machen wollt. Aber für Joris ist das wertvoll.
Nee, ich glaube nicht, dass wir warten müssen, bis er spricht. Nee, natürlich nicht. Also ja, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber wir werden es ausprobieren.
Ja, geil.
Und entweder hat er dann voll den Hau weg,
Schlimmer geht
oder
immer.
alles gut.
Ach Gott. Also im Prinzip, ich glaube immer, dass es ein, also das Ausprobieren bringt einen eigentlich nur weiter. Also das glaube ich ganz fest. Von daher, probiert Dinge aus, Leute.
Ja. Und es ist so, also allein schon spannend, weil es gegen alles ist. Also allein deswegen finde ich spannend. So sonst weiß ich nicht, soll man über was war gut an deinem Tag, was würdest du morgen besser machen? Und das finde ich immer so, boah, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Also ich glaube, am Ende musst du dahinter stehen, was du machst, dann, und dann wirkt es auch. Wir haben mal gedacht, wir wollen Henny damit aufwachsen lassen, dass sie vorm Schlafen gehen Affirmationen macht, ausspricht, die positiv sind, so wie ich bin geliebt, mir geht's gut, ne, solche Sachen. Aber Wiebke und ich, wir haben das selber überhaupt nicht gelebt und dann meinte Henny irgendwann so, ich weiß gar nicht, wofür ich das machen soll. Und ich konnte das total verstehen.
Ich glaube schon, dass es
Aber
berechtigt
wir waren
ist.
dankbar, das auszuprobieren. Also, und es gibt ja verschiedene Wege, das umzusetzen, aber von
Ja.
daher, ja, mega cool.
Als Fußballtrainer habe ich so gearbeitet, fällt mir gerade ein, als ich mit Kindern gearbeitet habe. So, was war gut und was würdest du nächste Woche anders machen? Nicht besser, sondern anders. Das fand ich
Das
für mich
ist.
wertvoll. Auch weil das auch gegen so viel war. Ich habe ja als Trainer-Ausbilder gearbeitet beim DFB. Und ich habe es so geliebt, weil, boah, wie alt war ich? Ende 20, Dinge einfach anders gemacht und dann vor so, wenn nicht, 150 alten Trainern zu sitzen und dann zu sagen, und dann auch so die zu provozieren, so, hey, warum macht ihr denn, was ihr macht? Und dann so, ja, hey,
Haben wir
aber
immer schon so
immer,
gemacht.
oh Leute. Und ich habe es einfach geliebt, so, weil ich dachte, naja, warum soll ich die Kinder denn. Ich weiß nicht, es war auch immer, es gab gewisse Rituale. Die mussten vor jedem Training so eine Karteikarte mitbringen, die nach dem letzten Training ausgefüllt haben, auf die geschrieben haben, zwei Dinge, die sie selber gut an sich am Training fanden, und eine Sache, die beim nächsten Mal anders machen wollen. Das mussten die vor jedem Training mitbringen, wenn die nicht mitgebracht haben. War jetzt auch nicht so schlimm. Und das hat so Bock gemacht. Es hat auch Bock gemacht, das durchzulesen. Also es war
Das
auch für
glaube ich.
mich voll geil. Und die haben einmal im Monat haben die von mir eine Karteikarte gekriegt. Zwei Dinge, in denen die herausragend gut sind, und eine Sache, die anders machen können.
Sehr
War
geil.
immer voll wertvoll, dann so in strahlende Kinderaugen zu gucken. Oh, ich liebe es.
Ich glaube, sowas geht auch viel zu viel unter im Alltag.
Ja,
Dinge,
ich hab's nie
die.
verstanden. Also ich durfte dann andere Trainer natürlich beobachten beim Training und hab's nie verstanden, warum die so, das war nicht gut, das war nicht gut. Und ich denke mir, ja, aber das interessiert überhaupt keinen. Also will ich da als Kind überhaupt nicht wissen, was nicht gut war. So bringt mich ja überhaupt nicht weiter, weil, und das vielleicht war mein junges Alter da so hilfreich, weil ich war ja noch sehr nah dran am selber spielen, weil ich dachte mir so, ja, du brauchst mir doch nicht sagen, was nicht gut war, weil ich es doch selber. Also ich habe doch gespielt. Ich weiß doch genau, was heute
Was
Kacke
sich
war.
Kacke
Mo
anfühlt.
musst du doch nicht
Oi.
wiederholen. Aber ich
Ja.
habe es so geliebt. Ich liebe es so mit 12- bis 15-jährigen Kindern zu arbeiten.
Ach,
Wir hatten
verrückt.
so einen Fels. Naja. Hast du eine Erkenntnis mitgebracht?
Ich muss da kurz auf meinen Zettel schauen.
Ihr wisst gar nicht, wie intensiv Lena sich mittlerweile vorbereitet, seit wir hier so richtig im Analyse-Tool eingestiegen sind. Oh, es ist richtig nervig mit der Frau. Wir müssen uns einmal die Woche auch privat treffen und dann bringt die so einen Flipchart mit und dann arbeiten wir. Oh, Leute, PowerPoint-Präsentation, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Der Podcast hat überhaupt nichts mehr von Spontanität, aber wir schaffen es immer noch, es so zu verkaufen, als wäre es spontan. Naja, kurz abgedriftet.
Egal. Ja, also doch, ich finde es auch, ist eine Erkenntnis. Wir hatten letzte Woche Elternsprechtag in der Schule.
Wow.
Ja, der erste. Und Henny hat einen ziemlich coolen Klassenlehrer, muss ich betonen. Und ich hatte mir auch vorgenommen, dass Henny mitkommt und auch Wiebke ist da mit on board. Also das war nie ein Thema. Und ich habe sogar gehört und gelernt, dass es andere Schulen gibt, die haben mittlerweile einen Kinderelternsprechtag.
Geil.
Das fand ich richtig geil. Jetzt läuft das ja alles mittlerweile digital über iSurf ab. Da war es jetzt nicht explizit eingefordert, dass Kinder nicht mitkommen oder
Du gehst
mitkommen.
also gar nicht mehr hin?
Doch, doch, du gehst hin,
Ah.
aber den Termin machst du online auf so einer
Ah,
Plattform.
okay.
Zumindest bei dem Klassenlehrer von Henny, der da sehr offen ist, glaube ich, für die Digitalisierung. Dankeschön. Und dann hatte ich ihm aber vorher Bescheid gesagt, dass Henny mitkommt, weil ich wollte nicht, dass es ein Überraschungseffekt ist und ich wusste nicht, was so der Standard ist. Und das war mir auch egal, aber ich wollte einfach irgendwie Klarheit vorher und war auch gar kein Thema. Und es war, und ich habe dann trotzdem andere Eltern na, ja, gefragt oder mich ausgetauscht tatsächlich. Ein bisschen kamen wir auch darauf, wenn man anderen Eltern aus der gleichen Klasse, die gehen auch hin. Es kam vorher einmal der Einwand, dass Eltern empfinden, dass Leistungsdruck ist im Elternsprechtag oder dass so vermittelt wird und dass sie das nicht gut finden fürs Kind. Aber ich muss sagen, ich habe es überhaupt nicht so empfunden und es war so, 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 so wertvoll, dass Henny mit dabei war. Es hat so viel Spaß gemacht. Und natürlich weiß ich nicht, wie andere Lehrer das machen. Aber er hat das richtig cool gemacht. Also Henny war nervös und die hat erst rumgealbert, wie sie halt ist. Und das ist auch völlig normal. Und es ging auch nicht darum, dass sie da irgendwie alleine stehen sollte, sondern Wiebke und ich waren beide mit. Unser Wunsch ist es, dass Henny einfach sich wohlfühlt in der Kommunikation mit den Lehrern, weil sie ja noch ein paar Jahre voraussichtlich in die Schule geht und das ihr Ding ist. Und sie sich da wohlfühlen soll und sich mitteilen soll, was sie möchte, was sie sich wünscht und was sie fühlt. Und sie hat auch, trotz dass sie albern war und da auch ein bisschen rumgetingelt ist, sie hat zugehört. Also, das hat man im Nachhinein gemerkt. Und man merkt, dass also der Lehrer hat ihr gesagt, was sehr, sehr wertvoll an ihr findet und hat ihr aber auch gesagt, wo er manchmal Herausforderungen sieht. Also, es war alles dabei, auf eine gute Art und Weise, auf eine sehr coole Art und Weise. Und danach haben wir Henny, habe ich dann beim Abendessen zu Hause sie auch gefragt, ich sag, wie findest du das eigentlich? Findest du, dass dein Klassenlehrer, was der gesagt hat, stehst du dahinter oder findest du das genauso oder siehst du das anders? Und sie hatte auch einen Punkt, den sie anders sah. Und das war irgendwie auch schön zu hören, dass das auch völlig fein war und dass sie da so eine Klarheit für sich auch hat. Und es war auch nicht, also sie hat, genau, es war einfach eine schöne positive Erfahrung und Henny ist sehr motiviert auch an der Schule und ich glaube, es hat ihr auch gut zu hören, was sie toll macht auch. Also ja.
Ja, wir müssen Kindern viel häufiger sagen, was die toll machen.
Ja.
Also davon, also wir kennen das doch als Erwachsene. Also du kannst doch gar nicht oft genug hören, wie toll du bist.
Ja. Und ich finde auch nicht, dass man sich einen Zacken aus der Krone bricht, das einem zu sagen. Oder dass es darum geht, nicht auch Kritik zu äußern oder Sachen für sich selber. Also, das ist ja, dass das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass das Tolle vergessen wir eher.
Ja.
Und das war definitiv nicht so bei dem Lehrer, bei dem Elternsprechtag. Und das war, ja, es war schön zu sehen.
Voll nice.
Ja. Das ist, ja, und die Erkenntnis. Zur Wut
Bezüglich.
und zur Klarheit. Hast du noch eine Erkenntnis?
Naja, ich wollte fragen, was noch auf deinem Zettel steht, aber ich weiß es ja, weil wir uns ja dreimal die Woche getroffen haben, um die Episode vorzubereiten.
Ich wollte gerade sagen, ich hab das zusammengefasst, was du mir vorgegeben hast.
Ah, starker Konter. Vor allem habe ich damit nicht gerechnet, dass du zurückschießt. Wow. Ich mag eine tolle Geschichte erzählen, und ich mag das anstelle einer Empfehlung der Woche machen.
Ja.
Das hat mein Herz berührt. Berührt es immer noch.
Oh, ich freue mich, ich mag deine Geschichte.
Aber ich liebe es einfach wirklich. Wahrscheinlich kommen mir die Tränen, weil ich es wirklich so rührend finde. Am Donnerstag waren wir, man muss wahrscheinlich Thalia sagen, weil die nicht mehr als Meiersche gilt, sondern als Thalia. In der Thalia-Bücherei in Gütersloh, weil wir irgendwie von dir, habe ich gehört, da gibt es irgend so eine Aktion, weil bei Dance kriegt man so, kann man einen Stiefel basteln, den gibt man ab, dann machen die da was rein, dann kann man den wiederholen. Da warst du dabei, als wir die Unterlagen für den Stiefel bekommen haben und dann hast du irgendwas von der Meierschen erzählt. Und ich habe nicht zugehört. Und dann habe ich Sonja nur gesagt, so irgendwas ist bei der Meierschen. Aber weiß ich nicht. Lena meinte nur, es ist so gefragt, haben wir keine Chance und ist auch schon vorbei. Das war das, was ich mitgenommen habe. Dann sind wir zur Meierschen, also zur Thalia, haben gefragt und die meinten, ja, ihr könnt bis morgen ein Stofftier eures Kindes abgeben und das übernachtet dann bei uns und bekommt dann was mit. Und da dachte ich so, hä, was? Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ja, auf jeden Fall haben wir dann so einen Zettel gekriegt, den mussten wir ausfüllen, dann haben wir so kurz überlegt, das fand ich schon sehr nice, welches Stofftier wird's denn? Dann haben wir so, Tilly? Ah, nee, weiß ich nicht. Sollen wir Doris machen? Und dann meinte ich, nee, Chibi macht es. Chimmy macht es. Und Sonja meinte, bist du wahnsinnig? Wir können doch nicht einfach, dann schläft Chimmy eine Nacht nicht bei Joris und nicht so, ist egal, kriegen wir hin, Chimmy macht das. Chimmy übernimmt die Verantwortung für den ganzen Laden hier. Dann haben wir, da mussten wir dann den Namen eintragen und dann so bis morgen, weiß ich nicht, müsste er den rumbringen. Genau, freitags haben wir dann Jimmy eingepackt. Hinter Joris Rücken natürlich, sind mit Joris in die Stadt gefahren und haben dann so einen Moment abgepasst, wo Joris irgendwie mit Mama beschäftigt war und ich habe dann gesagt, komm, ich gehe zur Thalia und ich gebe Jimmy dir ab. Dann bin ich da reingegangen und dann war schon süß, dass eine der Angestellten da, die am Tag davor auch da war, so meinte, oh, das ist Jimmy, oh, der ist ja richtig süß. Das war schon der erste Punkt, wo ich dachte, wie geil ist das denn? Also, dass sie sich an das Gespräch erinnern, dass sie sich an den Namen von dem Kuscheltier erinnern. So, dann habe ich Jimmy da abgegeben. Und dann Samstagmorgen sind wir dann direkt in die Stadt gefahren und da meinte ich schon, komm, wir gehen Jimmy holen. Und Joris wusste natürlich überhaupt nicht, hey, was wollte. Er hat es auch nicht mitgekriegt, dass Jimmy nicht da war. Dann sind wir dahin, dann meinten die, oh, der ist wahrscheinlich noch oben, die schlafen wahrscheinlich alle noch. Dann waren die in so einem extra Raum, wo ich erst dachte, Gott, die haben die einfach hingestellt, wie lieblos ist das denn? Und dann kam Jimmy raus, Joris hat sich total gefreut. Dann gab es so eine Art Turnbeutel. In dem Turnbeutel war, boah, jetzt muss ich überlegen, auf jeden Fall ein Stundenplan, auf jeden Fall eine CD, weiß ich aber nicht den Inhalt. Janosch lustige Geschichten vielleicht, irgendwie sowas. Ein Bleistift, irgendwie ein Wonderpen und irgendwie Unterlagen zum Malen. Das fand ich schon mal sehr geil. Und dann gab es so vier DIN-A4-Blätter, die so zusammengeheftet waren. Und die Überschrift tragen Chimmys Übernachtungsstory im Thalia Gütersloh. Und dann haben die ernsthaft, jetzt muss ich wirklich weinen, dann haben die ernsthaft viele verschiedene Fotos gemacht, wie Jimmy rutscht, wie Jimmy so eine Quinch-Tasche in der Hand hält, Jimmy hat so Süßigkeiten in der Hand. Oh, ich muss wirklich weinen, ich finde es so bewegend. Jimmy war dann am Klavier, hat Klavier gespielt, saß am Computer der Mitarbeiterin, hat dann gelesen und im ersten Moment auch da, einfach spannend bei mir zu beobachten, dass ich dachte, ja, die machen einfach, die tauschen einfach den Namen aus. Also da kriegt jetzt jedes Kind kriegt das Gleiche. Die haben natürlich die gleichen Fotos gemacht. Die tauschen einfach den Namen aus. Aber Jimmy hat ein Buch gelesen von Paddington in Peru und die haben im Text geschrieben und stell dir vor, ich habe ein Buch mit einem Bären gefunden, der aussieht wie ich. Also wusste ich, wie krass. Die machen es wirklich individuell. Die machen es holy fuck wirklich individuell. Dann noch ein Foto, wie er mit der Toni-Box einschläft und so mit den anderen Kuscheltieren da so sitzt. Also so fette Props an Thalia, an die Meiersche in Gütersloh. Fand ich so geil. Also wirklich fand ich so
Oh.
geil. Auch, dass die direkt wussten, wer Jimmy ist. Also es war einfach herzzerreißend. Und ich dachte, ja, so. Und habe da auch mit Sonja drüber gesprochen, so weil das gerade so ein bisschen in meinem Feld ist. Das ist das, was ich liebe. So, die geben einfach, die bekommen ja nichts.
Wie lange geht denn der Podcast noch?
Nur noch 5 Minuten.
Also die bekommen ja erstmal nichts dafür, außer leuchtende Kinderaugen und na, so wie jetzt, total begeisterte Eltern. Aber ich finde, das brauchen wir viel mehr. So einfach geben, weil du Bock am Geben hast, ohne Erwartungen. Und ich glaube, der Effekt ist so groß, aber also das, damit habe ich nie gerechnet. Ich fand es so schön, wie die Mitarbeiter waren, welche Mühe die sich gegeben haben. Und Joris freut sich jedes Mal, wenn er diesen kleinen Ordner da sieht und ist so, Also sensationell. Das ist meine Empfehlung der Woche.
Wie geil ist das denn? Ach, wie
Mega.
Schön. Ach, wie cool. Und machen die das immer oder gibt es einen Zeitraum, in dem die das machen? Das weißt du nicht.
Ich glaube, das ist halt um die Weihnachtszeit, aber ich weiß jetzt nicht, ob die das jedes Jahr machen.
Wie
Also
cool.
ich könnte mir vorstellen, dass es das erste Jahr war, weil die waren so ein bisschen unkoordiniert. Die wussten nicht so, machen wir jetzt ein Foto mit den Eltern, damit wir die Kinder, die Kuscheltiere zuordnen können. Also die wirken so ein bisschen, das haben die noch nicht allzu oft gemacht, oder die Leute, die das sonst machen, arbeiten da nicht mehr. Aber auf
Ach,
jeden
wie
Fall
schön.
haben die das großartig umgesetzt.
Wie cool. Und ich glaube, also auch, dass dieser Wiedererkennungswert, dass sein Kuscheltier auf den Bildern in der Mayrischen ist oder in der Thalia.
So, ich meine, wir sind ja da oft. So, da ist eine Rutsche, Joris kennt die Rutsche, jetzt sieht er, wie Jimmy rutscht. Joris saß schon am Klavier. Es ist einfach geil gemacht.
Schön.
Richtig geil gemacht. Ich habe mich sehr drüber gefreut.
Das glaube ich. Voll das schöne Erlebnis, also Einkaufserlebnis ja dann
Ja.
auch, wenn man wieder hingeht.
Und er wusste ja von nichts. Also er hat nicht mitbekommen, dass Jimmy nicht da ist. Er wusste nicht, dass wir Jimmy da jetzt abholen. Für ihn war er einfach so. Und für ihn war das jetzt mit dem Ordner und so wahrscheinlich nicht so krass. So, er hat halt Jimmy abgeholt, ist mit Jimmy gemeinsam gerutscht. Aber mit Sonja und mir hat das echt was gemacht. Wir waren
Und
so berührt.
das strahlt schon aus. Und ich sag mal so, wenn du es nächstes Jahr wieder machst, dann ist Joris wieder älter, dann irgendwann bringt er ja selber Jimmy dahin.
Ja,
Also
ja.
das ist ja der Weg, also genau, den
Ja.
er dann gehen darf, wenn er das möchte und das Erlebnis, was er und die Vorfreude, den dann wieder abzuholen.
Ja.
Und irgendwann würde er da abgegeben.
Stark. Im ersten Moment dachte ich auch so, das ist eigentlich eine perfide Aktion. Also wir reden hier über Kuscheltiere und ich habe über Kuscheltiere schon die krassesten Geschichten gehört, dass Eltern irgendwelche Aufrufe in Social Media machen, weil das Kuscheltier in Ägypten im Urlaub liegen gelassen wurde. Und dann machen die so eine Aktion, wo du musst dein Kuscheltier eine ganze Nacht abgeben. So wie ich mir dachte, boah, das ist eigentlich perfide von dem Kind zu erwarten, nee, du gibst dein Kuscheltier jetzt ab, damit es irgendwas kriegt, wo du gar nicht weißt, was es ist.
Ja, aber ich glaube, dass du ja dann, also ich glaube, jedes Kind hat mehr als ein Kuscheltier. Und von daher, ich würde dann vielleicht nicht das wählen, was es definitiv immer da sein muss.
Ja, wir haben genau das eine genommen.
Okay, ja. Aber gut, aber so wie ich Joris erlebe, also ich glaube, dass es Kinder gibt, die noch eine viel stärkere Beziehung zu ihrem Kuscheltier. Also und jetzt nur, weil ich euch kenne, würde ich das jetzt so von außen behaupten, und
Der hat
denke,
ja auch extrem viele. Also
ja.
der hat nicht dieses eine Kuscheltier und er muss immer mit diesem Kuscheltier schlafen. So, es
Ja.
gibt, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben 15 oder 20 Kuscheltiere und ich würde sagen, drei, vier sind so im engeren Kreis.
Und die dürfen auch mit im Bett bleiben?
Ja. Jetzt
Egal.
12 Stück liegen hier gerade im Wohnzimmer, weil er die irgendwann hier hingetragen hat. Aber es wird auch wieder der Moment kommen, wo plötzlich alle im Schlafzimmer im Bett liegen. Und dann ist immer der Moment, wenn wir zusammen einschlafen, wo Papa unauffällig ein Kuscheltier nach dem anderen aus dem Bett rausschmeißt, damit ich, wenn ich nachts ins Bett komme, Platz habe, um da zu schlafen. Und dann
Geil.
muss ich aber extrem, dann huste ich voll oft, weil manche Kuscheltiere haben irgendwelche so Rasseln in sich. Das heißt, die machen Geräusche, wenn die aus dem Bett fallen. Dann ist es immer so,
Damit er nicht merkt, dass.
damit er nicht merkt, dass gerade ein Wal aus dem Bett gefallen ist oder so.
Geil. Ach, wie cool, wie schön. Ja.
Ja.
Ach, das ist doch eine schöne Empfehlung. Ich finde
Ja.
das auch ein schöner Abschluss.
Das hat mir sehr gefallen. Also hast du gar keine Empfehlung mitgebracht? Das ist ja richtig
Nee.
traurig.
Nee. Hattest du mir nicht aufgeschrieben?
Wie gut. Ja, dann machen wir den Bumsi heute zu. Das muss jetzt auch reichen.
Ja, ich finde, wir sind auch sehr in die Familie eingestiegen.
Das stimmt. Das
Also,
stimmt.
es war irgendwie spannend.
Hätte ich auch nicht mit gerechnet.
Nee.
Hätte überhaupt keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Überhaupt keine Ahnung. Ich
Ich
wollte
danke dir.
irgendwas fragen. Ja, ist eh schon nicht mehr drin. In meinem Kopf schon abgeschnitten.
Ja, ich merke schon.
Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. So verpasst du keine Episode mehr. Teile Familiengefühle gerne mit anderen Eltern, die von mehr Ehrlichkeit und Verbindung profitieren würden. Und sag uns, was war deine wichtigste Erkenntnis aus dieser Folge? Schreib uns einfach auf Instagram. Wir lesen jede Nachricht persönlich. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.